sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 148. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wir hatten es ja letzte Woche schon. Auch in dieser Woche werden wir wieder in die erste, quasi in der zweite Liga der Frauen gehen. Also die eine von zwei ersten Frauenligen in den USA. Es ist wahnsinnig verwirrend, das erklären zu müssen. Und haben uns auch ansonsten noch ein paar sehr interessante Spiele angesehen, die wir entsprechend vorbereitet haben. Sagen wir es mal so, es gab heute einige Gewinner, mit denen man so nicht gerechnet hatte. Aber wir haben etwas, womit man auf jeden Fall schon gerechnet hatte, aber vielleicht noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Es gibt nämlich schon ein Team, was sich für die Playoffs qualifiziert hat. Das Ganze will ich jetzt nicht alleine mit mir besprechen, das wäre merkwürdig, sondern ich mache das Ganze wie immer mit dem lieben Wulf zusammen.
Guten Abend und ich muss zugeben, ich hätte Bock auf eine Selbstgesprächfolge. Also ich hänge hier nur rum und höre zu und du moderierst ganz alleine. Das wäre bestimmt sehr lustig.
Ich führe dann ein Streitgespräch mit mir alleine. Aber sag uns doch mal, wer hat sich denn da schon klamm und heimlich für die Playoffs qualifiziert?
In der USL und im US-Fußball sagt man ja vielen Teams nach, dass sie einfach völlig instabil sind und es wenige Teams gibt, die wirklich regelmäßig gut performen können. Die eine Ausnahme in der USL, die seit Jahren, wenn nicht locker 5 bis 10 am Stück, jedes Jahr gut performt, das ist Louisville und die haben sich jetzt in der USL Championship bereits für die Playoffs qualifiziert, denn sie stehen bei 51 Punkten aus 22 Spielen bei einer Tordifferenz von plus 27. Ja, und damit können sie nicht mehr aus dem Playoffs-Quali quasi rausgeflogen werden und sind als erstes und wahrscheinlich auch für eine Weile einziges Team für die Playoffs qualifiziert, um dann den USL Championship Meistertitel der aktuellen Saison auszuspielen.
Gut, man muss dazu auch sagen, die meisten Teams haben noch etwa 8, 9, teilweise 10 Spiele vor sich. Und Louisville kann sich jetzt quasi schon entspannen. Das werden sie nicht machen. Sie werden die Punkte haben wollen. Aber sie sind schon durch. Also schon beachtenswert, die Leistung, die sie da haben. Aber wir springen jetzt erstmal in die USL Super League. Die hat ja gerade erst ganz frisch gestartet, weil sie ja einen anderen Spielplan hat. Und wir hatten sie in der letzten Woche schon einmal. Allerdings, sie sind die Neuen. Sie haben Welpenschutz bei uns und wir wollen sie uns natürlich auch nochmal ein bisschen genauer ansehen, um sie kennenzulernen. Jacksonville. Und Jacksonville hat jetzt auswärts gespielt. Beim letzten Mal hatten wir schon über sie gesprochen, da haben sie zu Hause gespielt gegen DC Power, hatten dort verloren. Und jetzt mussten sie halt, wie gesagt, auswärts ran gegen niemand Geringeres als den amtierenden Meister, nämlich aus Tampa. Tampa Bay Sun FC, um genau zu sein. Oder ja doch, Tampa Bay Sun FC. Und erst einmal vorab uns sind zwei Dinge aufgefallen. Die beiden Torhüterinnen nämlich, die können beide Deutsch. Die eine ist Österreicherin, die andere ist Deutsche. Wer sind denn die beiden?
Also die Keeperin von Tampa heißt, wenn ich mich richtig erinnere, Isabella Kresche. Österreichische Ex- oder immer noch Nationaltorhüterin. Und was ich noch am besten finde, ist die Keeperin von Jacksonville. Die hat letzte Woche noch nicht gespielt, daher war sie auch bei uns noch nicht im Fokus. Und sie heißt mit dem wunderschönen Nachnamen Gerstenberg. Das war so unsere erste Idee, dass es sich um eine möglicherweise Deutsche handeln könnte. Und ja, sie kommt sogar aus dem Berlin-Brandenburger Raum und ich finde den Namen großartig. Also was war's? Jamie Gerstenberg ist ein unfassbar toller Name. Und wenn sie jetzt noch den Torwart von Greenville Triumph heiraten würde, der ja bekanntlich Gunther Rankenburg heißt, dann würde das echt Potenzial für total tolle Trikots geben. Denn Jamie Gerstenberg Rankenburg wäre wirklich das beste Nämchen der Welt und eine Garantie dafür, dass die Kommentatoren definitiv sich die Zunge brechen.
Vor allem witzig wäre es, weil der Name würde quasi über beide Arme hinweggehen, damit man ihn komplett draufdrucken kann. Aber ja, sie ist tatsächlich auch noch sehr jung, 22 Jahre jung, hat unter anderem in der Jugend von Turbine Potsdam gespielt, auch ein bisschen schon bei Potsdam gespielt, ist dann in Indiana aufs College gegangen, hat dort gespielt, scheinbar auch gar nicht so unerfolgreich, und ist jetzt bei Tampa Bay Fan FC gelandet und macht dort ja, ihre nächsten Profi-Erfahrungen. Schauen wir uns mal an, wie die Partie gelaufen ist. Wie ging es denn los?
Ich muss zugeben, ich fand es überraschend stark für Jacksonville. Allerdings beginnt die Partie lustigerweise erst in der zweiten Halbzeit, weil laut Highlights überhaupt nichts in der ersten Halbzeit passiert ist, was ich irgendwie sehr spannend finde. Also grundsätzlich die Tatsache und vor allem, wie teilweise die Highlight-Videos der USL geschnitten werden, weil du dann trotzdem auf 8 Minuten kommst, obwohl es ja nur Szenen aus einer Hälfte gibt. Aber die erste, ja, Szene, die relevant war, war tatsächlich das 1:0 für die Jammen aus Jacksonville. Und das war eins der Szenen, wo man sagen könnte, dass die Österreicherin im Tor von Tampa nicht ganz so gut aussah. Denn es gibt einen Kullerball in den Strafraum von Tampa von links. Hughes kriegt den Ball und haut den Ball unten rechts rein. Es ist aber nicht so der klassische Strahl unten rechts, sondern auch so eine Art Holperball. Die Keeperin springt hin, kommt nicht ganz ran und der Ball geht dann quasi an ihren Händen vorbei, unten rechts rein. War jetzt weder das tollste noch das beste Tor von beiden Seiten. Also weder die Torschützin noch die Keeperin. Unterm Strich Kullerball in den Strafraum, ähnlicher Schuss rein. Und so führen dann die Damen aus Jacksonville mit 1:0 im Duell gegen den aktuellen Meister. Und natürlich auch im Florida-Derby.
Es dauert dann etwa 12, 13 Minuten. Dann gibt es eine weitere Szene, die interessant ist. Diese Szene ist, ein bisschen Pech für die verteidigende Mannschaft. Es gibt einen Elfmeter für Foul im Strafraum. Ganz klassisch beingestellt. Pfiff ist vollkommen okay. War allerdings auch kein hartes Foul oder so. Wie gesagt, einfach ein bisschen Pech mit dabei. Und dementsprechend der Pfiff kommt für den Elfmeter. Letztendlich verwandelt Poeta den Ball mit einem ordentlichen Schuss. Da konnte die Torhüterin nichts für. Ist halt so. Aber dementsprechend steht 2:0 für die Gäste.
Da ja alle guten Dinge bekanntlich 3 sind, trifft Jacksonville nur 4 Minuten später zum dritten Tor der Partie. Und das war, muss ich zugeben, vom Spielerischen nicht schlecht gemacht für die Damen. Denn sie führen die Ecke kurz aus und Puerta, die gerade das 2:0 gemacht hat, rennt dann von links in den Strafraum rein, hat einen sehr, sehr spitzen Winkel und schafft es dann, den Ball unten rechts reinzuschießen. So steht es dann 3:0 und sie trifft in ihrem ersten Profispiel gleich mal doppelt. Und so führen die Neulinge gegen den Meister mit 3:0 durch gerade mal ungefähr 17 doch recht gute Minuten.
Aber in dieser Partie passiert noch einiges. Scheinbar hat man sich darauf geeinigt, dass alles in der zweiten Halbzeit passiert und man in der ersten Halbzeit sich erstmal entspannt. Wir wissen ja auch jetzt nicht, wie das Wetter in Florida an dem Tag war, vielleicht war es ja sehr warm. Aber in der 71. Minute sind sie dann doch mal im Strafraum quasi von Tampa Bay. Und in dem Fall ist es allerdings eine Ecke, die die Situation verursacht. Und die Ecke wird ganz klassisch ausgeführt. Ecke hoch in den Strafraum. Es kommt der erste Kopf, der köpft den Ball kurz vor die Torlinie. Da steht der nächste Mensch, hält auch den Kopf hin und der Ball geht ins Tor. In dem Fall ist die Torschützin Maroon, die steht wie gesagt genau richtig, steht da ziemlich frei, muss man auch zugeben, und kann zumindest zum 3:1 nochmal aufholen.
Tampa wollte es nochmal richtig wissen und legte dann richtig den Fuß aufs Gaspedal. Und nur 2 Minuten später kommen sie dann zum Anschlusstreffer. Sydney Nesello, die wir in der ersten Saison schon sehr positiv hervorgehoben haben, hatte eine Flanke in den Strafraum. Die erste wird geblockt, aber sie lässt sich nicht davon beirren und haut nochmal eine zweite Flanke in den Strafraum rein. Der Ball geht Richtung linken Pfosten und da die Keeperin noch beschäftigt war, vom rechten Pfosten zurückzukommen, hatte Giamone doch nicht wirklich viel zu tun, außer den Ball aus knapp 2 Metern ins leere Tor reinzudrücken. Das macht sie auch und so steht es dann 2:3 für Tampa gegen Jacksonville.
Tatsächlich würde ich bei beiden Toren sagen, Gerstenbeck hat da jetzt nicht wirklich Schuld dran. Da ist es eher die Verteidigung, die jeweils nicht aufgepasst hat. Wie kann es sein, dass in beiden Situationen die Stürmerin so frei stehen, dass sie ausreichend Platz und auch Zeit haben, dann da das Tor zu machen? Darf nicht sein, da kannst du dann als Torhüterin auch nicht mehr viel machen. Du kannst ja nicht überall stehen. Genau, aber die Partie endet so. Und dementsprechend die Neulinge, die ja einen nicht so perfekten Start hatten, überraschen die amtierenden Meisterinnen mit einem Sieg. Und die amtierenden Meisterinnen sind jetzt aktuell die Letzten in der Tabelle, während die Neulinge nach derzeitigen Start, wie gesagt, ist der zweite Spieltag, in einem Playoff oder auf einem Playoff-Platz wären. Da wird sich nochmal einiges ordentlich verschieben, ohne Frage. Aber für Tampa ist das der denkbar schlechteste Start, den sie haben können. Aber ja, es ist noch ein bisschen Zeit. Man kann sich noch sortieren. Aber läuft nicht so gut, sagen wir es mal so. Scheint aber so eine gewisse Tradition so langsam zu werden für die aktuellen Meister, egal ob Männlein oder Weiblein. Wir bleiben mal in Florida unterwegs. Genauer gesagt, wir bleiben einfach in Tampa. Denn die Tampa Bay Rowdies spielten zu Hause. Und sie hatten in dem Fall die Jungs aus Pittsburgh zu Gast. Für Tampa läuft es in dieser Saison ja wieder katastrophal. Ich glaube, aktuell sind sie Vorletzter in der Tabelle. Für Pittsburgh läuft es aber auch nicht so viel besser. Sie sind auch weit von einem Playoff-Platz derzeit entfernt. Also, da müssen dringend Punkte her, fragt sich jetzt nur für wen. Was mir vorab erstmal schon mal aufgefallen ist, Tampa hätte mit ihrem Stadion erheblich mehr Potenzial als das, was sie ausnutzen, weil auch sie haben durchaus einen schönen Blick auf die Skyline. Aber wie immer dort, die Kameraperspektive ist wirklich nicht gut gewählt, sodass das eigentlich fast gar nicht auffällt. Übrigens noch kleiner Sidekick zur Partie aus der USL Super League. Die Kameraperspektiven oder was auch immer, die da zum Teil genommen wurden, die waren ja noch katastrophaler. Also entweder hing die Kamera völlig hinterher oder war komplett am Wackeln. Also vielleicht kann die USL nochmal ein bisschen über die Professionalität der Kameraperspektiven, der Kameras generell nachdenken. Wie lief denn die Partie zwischen Tampa und Pittsburgh?
Ich würde sagen, recht unterschiedlich, wenn man so die Teams betrachtet. Also der Beginn hat ganz klar Pittsburgh gehört, die mit einem Tor zufrieden wirkten. Und den Rest hat dann Tampa gehört. Können wir mal ganz praktisch mit angehen. So die ersten, ich würde sagen, 5 bis 10 Minuten war Pittsburgh sehr, sehr stark am Drücken, hat Tampa im eigenen Strafraum eingeschnürt. So ging es dann schon von Anpfiff so bis Minute 2 damit los. In Minute 3 kriegte Charles Aal, auch ein geiler Name, der deutsch schön sein könnte, den Ball im Strafraum, nachdem Robbie Mertz einen sehr, sehr guten Sololauf gemacht hatte, und schlänzte dann den Ball aus 4-5 Metern rechts oben rein, unhaltbar für Bandré im Tor von Tampa, und so muss Belhamid auf der Bank nur zugucken, wie sein Teamkollege ein Gegentor fängt. Also ein guter Sololauf von Pittsburgh, die eben die ganze Zeit am Strafraum rumgespielt haben und Tampa gar nicht zum Handeln eingebracht haben. Und eben damit die frühe Führung durch Charles Aal für Pittsburgh in Minute 3.
Aal bräuchte auf jeden Fall jemanden mit Fischer im Nachnamen. Da kann man auch da einen wunderbaren Doppelnamen kreieren. Nur so nebenbei. Ja, und dann passiert eine ganze Weile gar nichts. Beide Teams versuchen es, haben kleinere Chancen, aber ich finde, da war nichts wahnsinnig Lukratives mit dabei, oder?
Nee, würde ich auch nicht sagen.
Es dauert bis in die zweite Halbzeit, 64. Minute, kommt dann die nächste Aktion, die interessant ist. Und in dem Fall ist es wieder einmal eine Ecke und ganz klassisch wieder einmal Kopfball. Und in dem Fall ist es ist sehr knapp unter die Latte geköpft, aber es passt, es reicht aus. Der Ball geht ins Tor und Torschütze ist in dem Fall Lewis Hilton.
11 Minuten später trifft Tampa erneut nach einer Ecke. Hier war es nur diesmal keine direkte, sondern die erste Ecke wird geklärt. Der Ball geht dann fast schon an der Seitenlinie beim Anstoßkreis ungefähr auf der Höhe raus. Allerdings rennt Tampa den Ball hinterher, kriegt ihn Und dann wird der Ball per hohem Ball in den Strafraum geschlagen zu Passius, der den Ball am rechten Pfosten quasi annimmt und dann von dort ins Tor reinhaut. Ja, also eine gute Verwertung der zweiten Ecke oder jetzt der zweiten Chance nach der Ecke. Und so dreht Tampa das Spiel von 0:1 auf 2:1 durch zwei doch recht gut umgesetzte Standardsituationen. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, nach dem 1:0 von Pittsburgh sah man von denen ziemlich wenig. Und da hat dann Tampa einige Chancen gehabt und die hat auch sehr gut genutzt.
Was man sagen muss, für Pittsburgh ist das jetzt ziemlich doof. Weil diese drei Punkte hätten ihnen sehr geholfen, sich besser für die Playoffs zu qualifizieren. So machen sie es ein bisschen schwierig. Also die Teams in der Eastern Conference sind alle noch sehr nah beieinander. Hartford auf 6 mit 29 Punkten, Pittsburgh auf 7 mit 28 Punkten, Rhode Island auf 8 mit 24 Punkten und selbst Indy mit 23 Punkten, da auch noch dicht auf den Fersen. Da ist also jede Niederlage, die jetzt kommt, tut dann schon irgendwie ein bisschen weh. Für Tampa, die haben jetzt aktuell 21 Punkte, aber auch nur ein Spiel weniger. Vielleicht können sie ja doch noch Hoffnungen haben. Wer theoretisch vielleicht ja auch noch Hoffnungen haben könnte, ist Miami. Die sind aktuell, man kennt sie eigentlich schon fast gar nicht anders. Wobei in dieser Saison war es zwischenzeitlich oft mal anders, aber sie sind der letzte Tabellenplatz in der Eastern Conference. Gehen wir mal in die Partie. Sie mussten auswärts ran bei Loudon. Und Loudon aktuell in dieser Saison ziemlich stark, hatten zwischenzeitlich so einen größeren Hänger. Jetzt ist die Frage, sind sie aus diesem Hänger rausgekommen? Konnte Miami wichtige Punkte mitnehmen? Was sagst du, mit was für einem Bauchgefühl bist du in die Partie?
Ich hatte schon auf Loudon gehofft, also auch wenn da alles hinter den Kulissen ziemlich drunter und drüber geht, nachdem ja der Sportdirektor vor ein paar Monaten gehen musste und jetzt gerade sehr heiß in der Gerüchteküche ist, dass Loudon den Trainer auch loswerden möchte, spätestens zu Saisonende, hatte ich gehofft, dass sie sich ein bisschen stabilisieren. Und ja, ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden von der Partie, auch wenn sie sehr kurios abgelaufen ist.
Und wie kurios das war, das hört ihr nach einer kurzen Werbung. Da geht es nämlich weiter bei Sideline, der USL-Podcast.
Er kam als deutscher Fallschirmjäger nach England und wurde zur Legende. Der Mann, der das unmöglich Geglaubte schaffte. Versöhnung durch Fußball. In dieser Folge erzählen wir, wie Bert Trautmann nach dem Zweiten Weltkrieg in englischer Gefangenschaft zum Torwart wurde, wie er trotz Protesten zum Publikumsliebling aufstieg und wie er 1956 das FA Cup-Finale mit gebrochenem Genick zu Ende spielte. Ein Spiel, das ihn unsterblich und zu einer unserer 100 Fußballlegenden machte, hört rein in die neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wie gerade eben schon angeteasert, wir sprechen jetzt über Miami, die auswärts bei Loudon ran mussten. Wir können ja schon mal in die Partie gehen und die fängt schon mal irgendwie absurd an, könnte man fast schon sagen. Die erste Szene, die wirklich auffällt, ist in der 7. Minute und das ist ein Eigentor. Allerdings muss man auch sagen, es ist ein Eigentor der Kategorie extrem viel Pech. Da kann er jetzt nicht so wahnsinnig viel, ist aber trotzdem doof. Der Unglücksrabe ist in dem Fall Jonathan Ricketts. Der bekommt den Ball einfach ab. Das ist mit dem Gesicht zum Tor. Und ja, der Ball prallt von ihm ab ins Tor. Dann ist eine blöde Situation. Kann er nicht viel machen, aber sorgt halt dafür, dass Loudon mit 1:0 in Führung geht.
Miami, die ja ebenfalls wie Tampa den Torwarttausch hinter sich haben, ließ sich nicht davon wirklich beeindrucken und ging von dort an in die Offensive. Und knapp 20 Minuten später kamen sie auch zum Ausgleich. Und das war im Wesentlichen die klassische Standardvariante, wie man ein Törchen schießt, Flanke, Kopfball rein. Es gibt von links eine Flanke in den Strafraum von Loudon. Bonfilio, der ja sowieso ständig für Miami trifft, haut den Ball per Flugkopfball rein, geht noch kurz zu Boden. Und dann feiern die paar Spieler an der linken Eckfahne. Und ja, Miami gleicht aus, 1:1 und damit alles wieder offen.
Wobei ich sagen muss, mir haben die Minuten auch dazwischen ganz gut gefallen. Beide Teams hatten Chancen, beide Teams hatten sogar sehr gute Chancen. Dann beide Teams hatten jeweils einen Pfosten- oder Lattentreffer. Und gut, man muss sagen, ich finde, Loudon hatte da bessere Chancen. Sie hatten da doch zwei, drei Chancen mehr, haben auch wahnsinnig viel Druck ausgeübt auf Miami. Aber ja, es stand dann 1-1. Auch vollkommen in Ordnung, wie gesagt. Und die Partie war damit aber noch lange nicht zu Ende. Erstmal ein bisschen Ruhe für beide Teams dann noch. Wie gesagt, beide Teams auch in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance. Da war dann aber nicht mehr so viel Krasses dabei. Die interessanten Szenen kamen dann nochmal in der zweiten Halbzeit. In der 54. Minute kommt jemand in die Szene, den wir ganz gut kennen. Es ist Ben Mainz, der ja schon einiges an MLS und auch USL-Erfahrung hat, selbst aber immer auch erst noch 25 ist. Und er könnte ins 1-1 mit dem Torhüter gehen. Er sorgt dafür, dass der Torhüter recht weit auch aus seinem Tor rauskommt. Zu ihm, er kommt von links angestürmt. Er zieht sozusagen den Torhüter auch zu sich rüber, sodass der Strafraum recht gut leer wird. Und anstatt das 1-1 zu nehmen und dann eventuell das Tor zu machen, nee, er schaut sich um und sieht, dass sein Mitspieler dabei ist. In dem Fall ist es Ordonez. Und er passt einfach den Ball zu ihm. Ganz leichte Sache, weil die Mitspieler nicht so weit mitgedacht haben. Er steht ziemlich frei und kann dementsprechend den Ball ins leere Tor schieben. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass genau jener Torschütze 20 Minuten später etwa genau die gleiche Chance nochmal hatte. Auch da dieselbe Situation. Er kommt von links, der Torhüter kommt wieder raus. Es ist wieder ein Mitspieler, der frei vor dem leeren Tor steht. Aber in dem Fall wird die andere Entscheidung getroffen. Er will unbedingt das Tor alleine machen. Er behält den Ball bei sich, macht nicht den Pass und die Torschance ist vorbei.
Ich muss ja auch sagen, was ich immer ein bisschen kurios finde. Fußball wird immer hochtechnologischer beobachtet, entwickelt, weitergedacht und so weiter. Aber dass selber so einfache Tore nach wie vor Woche für Woche fallen und es keine Verteidigungsvariante dagegen gibt, finde ich schon kurios. Weil das Konzept von, ich laufe auf den Torwart zu, locker ihn raus und mache dann einen Querpass ins leere Tor, ist jetzt nicht sonderlich neu. Und dass es da wie keine Verteidigungsvarianten gibt, die man einstudieren kann, finde ich schon irgendwie kurios. Weil das passiert so häufig, das Tor. Es muss doch Verteidigungsmöglichkeiten geben. Man sagt, okay, in dem Fall, wenn man sich nicht komplett auskontern lässt, keine Ahnung, einer der Verteidiger geht auf den Ball, der andere rennt zurück, weil er weiß, der Querpass kommt oder so. Fand ich nur kurios, dass wir das jetzt Woche für Woche sehen und es immer zum Tor führt. Immer.
Na, außer da in der 75. Minute oder was auch immer, aber das war halt Ball nicht abgegeben. Also es war wirklich exakt dieselbe Szene wie 20 Minuten zuvor. Ben Mainz gibt den Ball ab, passt ihn zu ihm rüber, er kann das Tor machen. Jetzt ist er in genau der gleichen Situation, passt den Ball nicht rüber. Ich glaube, es ist sogar Ben Mainz, wenn ich das richtig gesehen habe. Und die Chance ist vertan. Also da gab es hoffentlich nochmal ordentliche Gespräche mit dem Videotrainer. Weil so soll es ja eigentlich nicht laufen.
Kurz vor Schluss gibt es dann den Sargnagel für Miami und das nächste Tor für Loudon. Wie Ordonez gibt es einen weiteren Neuzugang im Team und das ist Omari Glasgow. Der rennt mit Speed ordentlich aufs, auf die, können wir sagen, das letzte Drittel des Feldes von Miami zu, legt den Ball quer zu Seth Ryan, den erfahrenen Stürmer von Loudon. Er lässt den Keeper aussteigen, der damit ein wenig blöd aus der Wäsche guckt und hat dann ganz freie Bahn aus 3-4 Metern ins leere Tor reinzuschieben. Muss ich zugeben, das sah schon irgendwie sehr cool aus, wie er mit einem einzigen kleinen Körpertäuschung den Keeper komplett verlädt. Und ja, so trifft dann Seth Ryan zum 3-1 und zum letzten Tor der Partie. Heißt Loudon, gewinnt das Spiel der sonst normalerweise echt schlechten Teams, kann sich weiter hoffentlich stabilisieren und bleibt auf Playoff-Kurs. Und Miami bleibt weiterhin das letzte Team der Tabelle, ist aber auch nur mit 4 Punkten von den Playoffs entfernt. Also selbst die könnten, wenn sie sich mal zusammenreißen, immer noch ein Ticket ergattern.
Wilde Sache auf jeden Fall. Was auch wild ist, so viel sei schon mal angeteasert, ist das Endergebnis von dem Spiel, über das wir jetzt sprechen werden. Wir gehen in die League One und dieses Mal haben wir uns South Georgia Tomato angesehen. die hatten die Jungs von Forward Madison zu Gast. Und Forward Madison zuvor in der Woche endlich mal wieder ein Sieg. Also jetzt in Aufbruchsstimmung. Die Saison lief bis dato gar nicht so gut. Dementsprechend jetzt nach dem Sieg will man unbedingt den nächsten Sieg mitnehmen. Kommt da motiviert in die Stadt. Schauen wir uns mal an, wie die Partie dann ausging. Was war so dein Eindruck?
Dass ich mal wieder sehr weird finde, wie Highlights geschnitten werden. Also ja, wir wissen mittlerweile, dass das eine Maschine macht, aber es ist trotzdem weird, weil irgendwie von den 8 Minuten Highlight sind irgendwie mindestens 3 eigentlich völlig sinnlos. Die ersten knapp 1,5 Minuten sind einfach nur eine Kamerafahrt auf den Anstoßkreis, wenn man auf den Schiri wartet, der wahrscheinlich auch gerade für kleine Königstiger war. Und dann gibt es später eine Auswechslung, wo man wirklich Ewigkeiten sich Zeit lässt, bis jeder Spieler einzeln den Platz verlassen hat und man dann was anderes zeigt. Ja, weiß ich nicht so richtig, was das Ganze sollte. Aber Stichwort, was das Ganze sollte und nicht wissen. In Minute Nummer 16 kriegt die Mannschaft aus Wisconsin die Gelegenheit zum Handelfmeter, nachdem Doyle den Ball eben ungünstig abklärt. Allerdings ist der Elfmeter gar nicht mal so gut geschossen, so dass Austin Peck einfach zupacken kann, den Ball hält und Tormenta damit in der Partie hält.
Und Tormenta nutzt dann so ein bisschen den Wind, der kommt. In der 34. Minute probieren sie die ganz alte Taktik. Man kennt sie vielleicht schon, einfach mal den Ball lang nach vorne. Vielleicht ist ja irgendein Mitspieler da, der den Ball bekommt und dann für vorne ein bisschen für Furore sorgen kann. Und genau das passiert. Der Ball, wie gesagt, ist recht lang unterwegs. Und das gibt Nile Reed Steffen die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, zu sehen, wo der Ball hinfliegt, sich bereit zu laufen und die Gegner, die sich natürlich auch entsprechend vorbereiten, so ein bisschen auszuschäkeln. Er bekommt den Ball, kann sich da recht schnell eigentlich auch freilaufen, ist schneller als seine Gegner, muss dann im Prinzip nur noch ins 1:1 mit dem Torhüter, den kann er auch auslaufen. Gar kein Problem und schon steht das 1:0.
Wie sagt man so schön, lang und weit bringt Sicherheit. Und das führte tatsächlich auch zum exakt fast schon Copy-and-Paste-Tor der Jungs von Tormenta. Denn gerade mal 3 Minuten später gibt es im Wesentlichen dieselbe Idee. Also langen Ball von Callum Strange, der wird per Kopf weitergeleitet, kommt zu Reed Steven, der dann alleine mit seiner Geschwindigkeit aufs Tor zulaufen kann. Der Deutsch-Philippiner im Tor von Madison, Bernd Schippmann, kommt raus, wird umkurvt und Reed Steven trifft dann zum 2:0 für die Heimmannschaft.
Danach wurde es dann erstmal ruhiger. Also ich fand, beide Teams hatten da jetzt nicht wirklich große Chancen. Es war eine, ja, quasi ein Nicht-Angriffspakt. Der wurde dann zum Ende der Partie hin mal wieder ein bisschen aufgelöst und da gab es dann doch noch die eine oder andere Szene, die interessant wurde. Zum Beispiel in der 83. Minute. Und da probieren sie mal eine ganz andere Variante. Tormenta startet am eigenen Strafraum, macht immer wieder Pässe und schafft es von innerhalb recht kurzer Zeit, dann auch vom eigenen Strafraum bis an den Strafraum von Forward Madison zu laufen in erster Linie. Sie in ihrem eigenen letzten Viertel, würde ich schätzen, da machen sie noch vor allem Pässe, schaffen es dann aber, sich so gut zu positionieren, dass ein Spieler durchlaufen kann, bis zur Strafraumgrenze. Da gibt es dann nochmal einen kurzen Pass, in dem Fall auf Evgenia. Und der hat dann ausreichend Möglichkeiten, da das Tor zu machen, sodass es dann 3:0 steht.
Stichwort einfach zu verteidigen müsste man doch eigentlich können und kennen, weil es jede Woche passiert. So viel das 4:0 und das letzte Tor der Partie. Und das war die ganz klassische Situation. Es gibt eine Flanke von rechts in den Strafraum Richtung linken Pfosten. Dort kriegt Rashid die Möglichkeit zum Kopfball und haut den Ball aus kurzer Distanz zum 4:0 in die Maschen. Madison wirkte wirklich sehr überfordert in der Partie, vor allem durch eben Konterattacken und solche Bälle. Und ja, klassische Situation, 4:0 für Tormenta und damit der nächste Sieg. Und by the way, der erste Heimsieg unter dem neuen Interimstrainer Mark McKeever.
Gehen wir doch mal in das kommende Wochenende. Gibt es denn Partien, die dich interessieren würden?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ja, ich hätte eine. Die ist eher was für Masochisten, aber obwohl nicht sogar, die ist unter der Woche. Egal, könnt ihr euch ja trotzdem angucken, wenn ihr das wollt, am Wochenende. Das ist nämlich Westchester gegen Richmond.
Oh, ich habe eine These, was passiert.
Ich auch. Westchester führt und wird dann verliert dann am Ende.
Oder zumindest unentschieden. Das haben sie ja zumindest jetzt am Wochenende mal geschafft, aber auch da wieder 1-0 geführt und dann am Ende doch nicht gewonnen.
Aber Stichwort ähnlich interessant und diesmal wirklich am Wochenende. Samstag um 9 Uhr deutscher Zeit, also schön 21 Uhr nach dem Abendessen, gibt es eines der neuesten Vogelduelle. Union Omaha trifft auf Texoma in der League One. Beide Mannschaften mit ziemlichen Schwierigkeiten. Texoma hatte ja früher eine ziemlich gute Hochphase, ist jetzt am Schlingern und Omaha kommt langsam aber sicher wieder zurück in alte Form. Könnte also langsam eine kleine Vorentscheidung werden, für welches der Vögelchen es vielleicht doch was mit dem Playoff-Platz wird oder ob sie beide doch eher unterm Strich verweilen müssen, weil sie sich zum Beispiel ein ödes 0-0 liefern.
Wer möchte, kann aber bereits um 22 Uhr oder nach Abpfiff der Partie dann rüberschalten in die Championship. Denn dort empfangen die Jungs von Rhode Island die bereits qualifizierten Jungs aus Louisville. Und ich denke, das könnte schon deswegen eine interessante Partie werden. Louisville, klar, die stärkste Mannschaft aktuell überhaupt, auch in einer sehr soliden Form. Also in den letzten 5 Spielen 4 Siege und ein Unentschieden. Rhode Island dagegen braucht wirklich dringend diese Punkte. Wir haben ja vorhin schon mal angedeutet, das ist alles sehr, sehr nah beieinander und selbst Miami kann sie da nochmal nerven kommen. Und sie wollen natürlich auch gerne wieder mal in die Playoffs. Wieder mal, auch gut. Und dementsprechend, vielleicht wollen sie die Chance nutzen, sich zu Hause mal wieder zu beweisen, den Fans eine schöne Partie zu liefern und den aktuellen ersten Platz ordentlich zu ärgern. Es könnte also eine spannende Partie werden.
Wer von euch nicht so wirklich Lust hat, nachts wach zu bleiben, um US-Fußball zu gucken, kann ja nicht jeder den Wolf spielen, der mal eben 6 Partien in einer Nacht guckt, der kriegt am Sonntagabend um 10 Uhr die Möglichkeit für Oakland gegen Pittsburgh. Sind zwar theoretisch 2 Kellerkinder aus beiden Konferenzen, aber ihr kriegt auf der einen Seite den ehemaligen MLS-Spieler Benny Feilhaber an der Seitenlinie, und der trifft auf Bob Lilly, die eine der Trainerlegenden im US-Fußballbereich. Offensive gegen Defensive könnte sehr unterhaltsam werden. Und wenn nicht, kriegt ihr immerhin Danny Trejo frei aufs Haus, der ja unter seinem neuen Team hoffentlich viel beweisen möchte.
Ansonsten, wenn diese Spieltipps nicht gut waren, dann gebt uns gerne Feedback. Das könnt ihr machen. Auf Twitter unter Box2Box und auf Facebook unter US Soccer News. Für uns soll es das für heute gewesen sein. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und dann schauen wir mal, welche Tore wieder gefallen sind, die nicht hätten fallen dürfen und ob es irgendwelche News gibt, die es diese Woche so ziemlich wie gar nicht gab. Habt eine erfolgreiche Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.